Wir beten. Jesus, du hast uns gelehrt zu sagen, dein Reich komme. Wir beten dich an, weil du uns beteiligt hast am Kommen deines Reiches. Wir danken dir, dass du uns diesen Durchblick gegeben hast, dass mitten in der Unruhe dieser Zeit etwas aufbricht, viel stärker als der Frühling, eben dass dein Reich kommt heute. Und wir loben und preisen dich, weil du uns zu Zeugen deines Tuns und Wirken machst und wir mitdienen und mitarbeiten dürfen. Segne uns heute, jedes Einzelne von uns, dass wir das erfahren, was du uns zu beten gelehrt hast, dass dein Reich kommt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir waren gestern in Stuttgart und dort haben wir eine Demonstration gesehen, eine legale. Und das ging am Bräuninger rauf die Straße, nieder mit Israel und La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. Das war eine islamische Demonstration, die von der Polizei abgeschirmt und bewacht war, also legal. Es ging hier um die deutliche Ausrufung in deutscher Sprache, um die Vernichtung Israels und um den Aufbau des islamischen Weltreiches, wohlgemerkt in deutscher Sprache und in Stuttgart. Der Anspruch auf das Reich wird laut erhoben in der Welt des Islams, und wenn die Christen nicht mehr den Anspruch an das Reich haben, dann stellen es die anderen. Und insofern müssen wir uns neu Gedanken machen, was das heißt, dein Reich komme. Ich möchte das nicht jetzt im Blick auf die Wahlen auslegen, weil wir heute Wahlsonntag haben, aber da ist auch etwas drin. Man kann ja beten für diejenigen, die dieses Reich tolerieren oder unterstützen, und muss schon mit Verantwortung tragen, dass das Reich Jesu kommt, auch in der Form der Demokratie. Das ist unsere geistliche Verantwortung, auch an einem Wahlsonntag. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Thema von heute. Das Thema ist, dein Reich komme. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und gesucht, wie oft steht denn das Wort vom Reich in der Bibel? Und habe gefunden, im Alten Testament kommt nur ein einziges Mal das Wort vom Reich Gottes vor, in der Formulierung das Reich Gottes. Und 13 Mal das Wort vom Reich, ohne dass es heißt, das Reich Gottes, etwa dein Reich, besonders bei Daniel. Aber dann kam Jesus. Und dann brach plötzlich die Botschaft vom Reich Gottes durch. Er hat 40 Mal vom Reich Gottes zu uns geredet, nach den Worten, wie wir sie im Neuen Testament haben. Und 31 Mal vom Himmelreich und 20 Mal vom Reich. Es ist also eine ganz neue Verkündigung aufgebrochen mit Jesus. Das heißt, 91 Mal hat er uns das versucht, ins Herz zu geben. Es geht nicht bloß um deine persönliche Bekehrung, es geht um viel mehr, es geht um das Reich. Es geht nicht mal bloß um die Gemeinde, es geht vielmehr um alle. Denn Gott hat sie alle geschaffen, sie gehören ihm alle. Das Reich im hebräischen Sinne heißt, Gott ist der Besitzer von allem Geschaffenen und will, dass alle freiwillig zu ihm zurückkommen. Wenn man dann aber guckt, wie das in den Briefen der Apostel ist und in der Apostelgeschichte, dann merkt man plötzlich, dass etwas ganz Neues aufbricht, nämlich nicht in erster Linie die Botschaft vom Reich, das kommt auch noch etwa 40 Mal vor in den Briefen der Apostel, sondern 113 Mal die Botschaft von der Gemeinde. Die Gemeinde hat den Platz eingenommen vom Reich in den neutestamentlichen Schriften. Im Alten Testament kommt das Wort Ekklesia, die Gemeinde, nicht vor. Und bei Jesus, in den Worten Jesu, in den Evangelien, wird die Gemeinde nur zwei- oder dreimal genannt. Aber dann bricht es auf mit dem Pfingstsonntag und bricht durch, dass nun das Neue Testament, die Briefe und die Offenbarung voll ist mit dem Begriff der Gemeinde und der Gedanke vom Reich etwas verdrängt wurde. Man kann sagen, Jesus hat 30 Mal mehr vom Reich Gottes geredet als von der Gemeinde und die Apostel haben 3-mal mehr von der Gemeinde geredet als vom Reich. Wir müssen uns das mal neu überlegen. Warum? Weil wir nämlich in Zusammenstoß mit dem Islam neu an die Frage des Reiches gestellt werden. Sie wollen das Reich Allahs heute in dieser Welt aufbauen und fragen, was ist denn eure christliche Antwort darauf? Wollt ihr nur ein Club sein, der in euren Kreisen zusammenkommt und geistlich euch erbauen? Oder habt ihr noch die Botschaft vom Reich? Das heißt, habt ihr noch eine umfassende Botschaft, die alle umfasst, nicht nur die Frommen, sondern auch die, die sich nicht um Religion kümmern? Ist noch eine Botschaft bei uns da, die alle angeht, oder sind wir nach innen konzentriert in die Gemeinde? Und das ist etwas, was man gar nicht so an einem Tag beantworten kann, was man durchbeten muss und vor allem auch im Evangelium neu hören muss. Auf alle Fälle, Jesus hat nur 2-mal oder 3-mal von der Gemeinde geredet, aber über 90-mal vom Reich Gottes. Wir müssen uns das sagen lassen und auch an der Stelle Buße tun. Allerdings, der Heilige Geist hat die Gemeinde geschaffen, diejenigen, die herausgerufen wurden und die nun der Sauerteig sind, der alles durchsäuern soll, die das Salz sind, die das Licht der Welt sind. Aber sie dürfen nicht Selbstzweck werden, sonst haben sie ihren Sinn verloren. Das Licht hat die Aufgabe zu scheinen, hinein in die Finsternis, sich zu verlieren. Und das Salz hat die Aufgabe aufzugehen, sich aufzulösen, nicht mehr da zu sein, damit es einen Geschmack in die Suppe gibt. Und der Sauerteig soll den ganzen Teig durchsäuern. Insofern ist die Frage nach dem Reich Gottes, wenn wir beten, dein Reich komme, eine ganz ernste Frage an uns, ob wir uns von Jesus den missionarischen Schwung geben lassen, dass wir besonders diejenigen im Auge haben, die nicht mehr religiös gesinnt sind oder okkult verhaftet oder wie man das sagen will, die in der Blechschlange der Autos da sonntags zum Skifahren fahren und nicht mehr an Gott denken können, dass wir die nicht abschreiben, sondern dass wir die suchen. Das ist mir deutlich geworden in der Mission. Und meine Aufgabe ist heute nicht in erster Linie eine Bibelstunde zu halten, sondern von dem zu reden, was Jesus tut, wie das Reich Gottes kommt. Wir gehören zur Karmelmission und deshalb haben wir im Rahmen einer Radio- und Schriftenmission Kontakte mit vielen Gruppen, vielen freiwilligen Verteilern, Mitarbeitern, Helfern, Kirchen, Gruppen in allen Ländern, wo Muslime leben, und müssen immer wieder reisen von Afrika nach Indonesien oder Indien und in diese Länder. Ich möchte nun einfach ganz kurz ein paar Hinweise geben, dass Sie merken, das Reich Gottes kommt. Und wenn wir schlafen, kommt es auch ohne uns. Es bricht durch, wie der Frühling durchbricht, unaufhaltsam. Ich denke jetzt an Ostafrika. Wir standen vor einiger Zeit am Grab der Frau Krapf. Krapf war der Missionar, der vor 150 Jahren den Kilimandscharo entdeckte. Damals hatte man noch keine Ahnung, was es da alles gab in Ostafrika. Und dort in Mombasa ist das Grab seiner Frau und seiner Tochter vor 150 Jahren etwa. Heute ist 70% der Bevölkerung von Kenia christlich. In 150 Jahren wurde ein Volk missioniert. Die Hälfte des Volkes zählt sich mehr oder weniger zu Gemeinden. Trauen wir das Jesus zu, dass er das Neuheidentum hier in Europa überwindet durch ihr Zeugnis? Da sehen Sie, das ist die Frage, wo mich aufregt. In 150 Jahren ein Volk durchsäuert mit dem Evangelium. Das gibt es. Das ist also nicht Theorie. Das ist Praxis. Das habe ich gesehen. Natürlich ist alles nicht Gold, was glänzt. Ich will kein idealistisches Bild zeichnen. Aber die Tatsache, dass das Evangelium läuft, und zwar viel schneller und breiter und tiefer läuft, als wir es uns vorstellen, wurde mir dort in Kenia klar. Und jetzt fangen sie auch in der Küste an, die Moslems zu suchen. Und das ist eine Gruppe von 50 bis 100 einheimischen und ausländischen Brüdern und Schwestern, die sich dort bemühen, Jesus weiterzusagen. Oder ich denke an Nigerien, das Herz Afrikas, wie man sagt. 100 Millionen Menschen, die Hälfte Moslems, die Hälfte Christen. Die Christen drängen vom Süden in den Norden und die Moslems drängen vom Norden in den Süden. So kam es im letzten Jahr zu der Christenverfolgung, wo etwa 160 Kirchen verbrannt worden sind und 80 Christen getötet wurden. Aber das Interessante war nun, dass wir Briefe bekamen, etwa 10.000 Schreiben aus diesem Land direkt an uns in Englisch. Und die schrieben, warum haben uns die Moslems verfolgt, warum haben sie uns die Kirchen verbrannt? Wahrscheinlich sind wir schuldig und haben ihnen nicht klar gemacht, dass wir sie lieben, dass unsere Religion Liebe heißt. Die haben Angst gehabt, dass wir vielleicht eine militante Terroristengruppe seien, so wie sie militant denken. Die Schuld liegt bei uns, weil wir sie nicht erkannt haben. Bitte schickt uns Literatur, dass wir den Islam studieren und dass wir begreifen, was sie denken und wie sie denken, um ihnen artgerecht das Evangelium weitersagen zu können. Dort begegnete uns auch ein Bäckermeister aus Bauchi, ein alter Mann. In Nigerien sind die alten Leute wichtiger wie die Jungen, weil sie hoch geachtet werden. Das Alter wird also dort sehr respektiert. Und dieser pensionierte Bäckermeister hat nun Traktate verteilt auf der Straße, was verboten ist in dieser islamischen Gegend. Und weil er alt war und nicht so einen Turban aufhatte, wollte ihn da nun niemand anrühren, bis es dann doch denen zu bunt wurde und der Polizeichef und der Richter sagte, wir müssen was tun, wir können das nicht weitergehen lassen, wir müssen dem einen Denkzettel verpassen. Wir stecken ihn einfach eine Woche in Untersuchungshaft. Wir machen kein Gericht und nichts, aber wir nehmen ihn mal von der Straße weg und sagen, wir müssen prüfen. Und die haben den eingesperrt und bevor er ins Gefängnis eingeliefert wurde, sagte er noch zu dem Verantwortlichen des Gefängnisses, pass auf, das wirst du bereuen. Wenn ich ohne Urteil und unschuldig eingesperrt werde, mein Herr lebt, der lässt seinen Diener nicht fallen. Nun, der Gefängniswärter sagte, halt deinen Schnabel und geh rein und mach keine solche langen Geschichten. Und hat zugeschlossen. Am nächsten Tag brach der Richter den Fuß. Und am Tag darauf wurde der Polizeichef in die Wüste versetzt. Am dritten Tag kam der Gefängniswärter mit zitternden Händen und hat ihm aufgestanden und hat gesagt, komm raus, sonst passiert mir auch noch was. Ich möchte also mit dir nichts mehr zu tun haben. Worauf nun unser Bruder ja die Bibel gelesen hatte und sagte, nee, ich gehe nicht raus. Ich möchte jetzt eine Gerichtssitzung haben, denn wenn ich jetzt nach Hause gehe, sagt jedermann, ich hätte gestohlen oder betrogen und ich möchte in Ehren entlassen werden. Nein, der Richter ist im Krankenhaus und der Polizeichef ist fort, da kann man jetzt keine Sitzung machen. Gut, hat der Bäckermeister gesagt, dann gehst du mit mir in deinem Auto in meine Wohnung, du führst mich nach Hause und trinkst eine Tasse Kaffee, dann bin ich bereit, aus dem Gefängnis herauszugehen. Gut, ich tue alles, was du willst. Nicht, da hat ihn der Chef vom Gefängnis im eigenen Auto nach Hause geführt und mit Kaffee mit ihm getrunken und hat ihm also die Ehre gegeben, Gast zu sein. Nicht, das zeigt uns, wie diese Brüder dort mit Jesus rechnen in ihrem Dienst. Und nicht bloß rechnen, sondern sich darauf verlassen, dass ihr Herr mit ihnen geht. Oder in Ghana, die Brüder in Ghana sind besonders intelligent und schnell, die können ganz schnell denken. In Ghana hatten wir ein Seminar für die vielen freiwilligen Helfer, die bei uns mitarbeiten. Und die erzählten, was sie so tun und was Jesus tut. Und da sagte einer, nachdem die anderen fertig waren, ja nun, ich war Muslim und bin Christ geworden und jetzt sind 11 meiner Brüder getauft und das ist die Hälfte, worauf ich sagte, langsam, Moment mal, wie war das? 11 sind getauft und das ist die Hälfte, wie viel seid ihr denn, Geschwister? Ach, hat er gesagt, wir sind 24 Brüder von 4 Frauen und Schwestern, ja, ich weiß nicht, wie viele Schwestern ich habe, ziemlich viele. Ja, und ja, sagte ich weiter, ja, Moment mal, und die Hälfte ist getauft, das waren Moslems. Natürlich hat er gesagt, ich habe begriffen, meine Missionsaufgabe ist meine Familie. Es hat gar keinen Wert, wenn ich so weit in die Ferne schweife und meine Familie ist gottlos. Deshalb habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt missioniere, fällt mir nachher meine Familie in den Rücken. Deshalb werde ich so lange beten, bis Jesus meine Familie bekehrt. Denn er hat ja, da heißt es ja in der Bibel, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Folglich habe ich Jesus ernst genommen an seinem Wort und wir werden nicht anfangen, nach außen zu missionieren, bis alle 24 Brüder getauft sind und dann sind wir ein Missionsteam. Nicht? Ja, wenn alle ihre Brüder und Schwestern mit Jesus und ihnen zusammen unterwegs wären, das gäbe eine Wahlpropaganda. Fürs Reich Gottes meine ich natürlich. Oder ich denke an Sierra Leone, ganz kleiner Staat, ich musste auf der Karte wieder gucken, ich weiß nicht, vielleicht war ich in der Schule damals nicht da, aber ich wusste nicht mehr genau, wo das war. Aber ich habe es gefunden, das ist also ein kleiner Staat in Westafrika, 60% Moslems, und da hatten wir eine Einladung bekommen, im Polizeihauptquartier eine Evangelisation durchzuführen. Das kriegt man ja nicht jeden Tag. Wir wussten nicht so recht, was wir taten, als wir zusagten. Wir hatten erst dort begriffen, 60% sind Moslems. Aber die Generale und die Chefs der Polizei sind anscheinend Christen. Und die wollten, dass die Polizisten ein besseres Herz bekommen würden und nicht mehr so viel fluchen, schlagen und stehlen. Und ja, nun, also, wir haben dann die 10 Gebote miteinander besprochen. Die 10 Gebote sind die Leitplanken Gottes für unser Leben. Und wenn wir die 10 Gebote ernst nehmen, würde manches Leben sich von Grund auf ändern. Und ich kam auch an das Gebot, du sollst nicht stehlen. Nun, man kann ja den Polizisten nicht sagen, ihr habt gestohlen. Ich sage deshalb, also ich nehme ja nicht an, dass einer von euch irgendetwas in seinem etwas genommen hat, was ihm nicht gehört. Aber sollte er zufälligerweise zu Hause etwas finden, was ihm nicht gehört, dann möge er doch so freundlich sein und es dem zurückgeben, dem es gehört. Worauf plötzlich die gesamte Versammlung schallend laut lachte und jeder den anderen anguckte, mit völligem Einverständnis, dass alle geklaut hatten. Ich war völlig entwaffnet. Und da war nun eine gelockerte Atmosphäre entstanden und man konnte das Evangelium viel deutlicher sagen, bis ein Polizeioffizier, ein Muslim, die Hand streckte und sagte, kann ich eine Frage stellen? Aber bitte, warum nicht? Auch eine schwierige Frage. Nun, ich habe gesagt, herzlich willkommen. Dann sagte er, ihr Christen sagt doch, dass wir Muslims alle in die Hölle kommen. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Dann sagte Jesus, ich möchte ja nicht gerade ins Gefängnis hier in Sierra Leone kommen, im Hauptquartier der Polizei, aber ich möchte deinen Namen auch verherrlichen und die Wahrheit so sagen, dass es dem Mann hilft. Und er hat mir das dann geschenkt. Und ich konnte ihm sagen, wenn du aufs Gesetz baust, wirst du durch das Gesetz gerichtet werden. Wenn du aber auf die Gnade baust, wirst du durch die Gnade gerettet werden. Der Muslim baut sein Leben auf die Scharia, das Gesetz des Islams. Er rechnet damit, dass wenn er alle Dinge, die er tun soll, tut, er vielleicht Gnade erfährt und gerettet wird. Da er aber nie das Gesetz ganz erfüllt, wird das Gesetz gegen ihn aufstehen und er wird gerichtet werden. Und der Mann hat das begriffen. Wir aber bauen unser Leben auf die Gnade Jesu Christi, der unsere echten Sünden real vergeben hat. Und deshalb werden wir um Jesu Christi willen und seine Gnade willen gerettet werden. So könnte man das ganze Evangelium sagen und doch den Islam nicht verunglimpfen, weil der Islam keine Gnade kennt, nur Recht. Lassen Sie uns jetzt einen großen Sprung machen in den fernen Osten. Wie gesagt, ich hatte dort gerade Dienste zu tun und mir ist in Indonesien eine Frau begegnet, die beschäftigt mich noch. Die heißt ausgerechnet Licht der Welt, das ist ihr Name. Und die Frau hatte eine Zeit lang bei uns mitgearbeitet, aber dann hat sich gezeigt, sie kann nicht recht lesen und schreiben und da kann man in einer Schriftenmission nicht ohne weiteres mitarbeiten. Und sie ist dann nach Hause gegangen, wir haben sie in ihrer Familie besucht, bei muslimischen Eltern und festgestellt, sie ist eine Witwe und hat drei Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren und wir haben uns dann mit ihr zusammengesetzt und sie hat uns erzählt, dass ihr Mann auch Muslim war, Christ geworden ist, Evangelist wurde und aktiv für Jesus im Dienst stand. Das hat seiner Familie gar nicht gefallen und der Mann merkte, dass seine Familie immer mehr gegen ihn sich auflehnte und sagte zu seiner Frau, sollte mir einmal etwas von meiner Familie her passieren, dann wirst du dich nicht rächen und du wirst meine Familie nicht anklagen und eine Gerichtsuntersuchung herbeileiten, sondern du wirst das dem Herrn überlassen und für meine Angehörigen beten. Der Mann hatte recht geahnt und er ist von seinen eigenen Brüdern zusammengeschlagen worden und bewusstlos haben sie ihm DDT eingeflößt, wie, das weiß ich nicht. Und er ist innerlich verbrannt, tot und wurde beerdigt. Die Frau hat die Vorahnung ihres Mannes so zu Herzen genommen, dass sie die geistliche Aufgabe der Mission von ihm übernommen hat und das Werk ihres Mannes fortsetzte. Sie musste allerdings dann nach Hause, weil sie ja keine Einnahme und nichts mehr hatte. Dort gibt es keine Renten und dergleichen Dinge. Und ihre Eltern wollten sie strafen, weil sie Christin geworden war und haben ihr das schlechteste Erbe gegeben, nämlich in den Hügeln, die unfruchtbar waren, ein Stück Land zugeeignet, während ihre gläubigen Geschwister im Sinne des Islams alle gute Kaffeeplantagen und andere wertvolle Ländereien bekamen. Und nun hat die Frau in ihrem gebirgigen Land Gold gefunden und Silber. Und ich sagte, könnt ihr nicht das Gold mit uns heben? Nee, sagte ich, also mit Gold möchte ich am besten nichts zu tun haben. Das ist eine gefährliche Sache. Sie hat in der Zwischenzeit schon 4 Mitarbeiter, die nun Goldkörner graben und ist in eine Sekte abgerutscht, die ganz extrem ist und damit rechnet, dass Jesus gleich kommt und alles bereiten will für das Kommen Jesu. Da ist mir deutlich geworden, wie schwierig das ist, wenn ein Mensch in einem solchen Land gläubig wird. Und sie versammelt jetzt in den Kaffeeplantagen Männer, Frauen und Kinder. Und der Pfarrer, der dort in der Gemeinde lebte, sagte, die hat mehr Mut als wir alle, wir schämen uns. Diese Frau, die kümmert sich nicht um Tod oder Leben, die verkündigt das Evangelium und weiß, was ihr drohen könnte. Aber, wie gesagt, sie hat den Namen Licht der Welt und sie will ihren Namen, den sie bekommen hat, im Sinne Jesu erfüllen. Wir beten für sie, dass sie innerlich biblisch klarkommt und die Sekte verlässt. Wir beten aber auch, dass andere ihr helfen. Der Herr hat für sie gesorgt, sie kriegt jetzt Gold, aber dass ihr das Gold nicht in den Kopf steigt, sondern dass sie in ihrer bitteren Armut auf dem Boden bleibt. Indonesien ist das Land mit den meisten Moslems. Es leben dort 170 Millionen Menschen. Nach der Regierung sind es 90% Moslems, in Wirklichkeit vielleicht die Hälfte oder weniger. 10% Christen. Wir hatten das Vorrecht, in Tanjung Enim und in Batu und an anderen Städten Seminare zu halten. In Jakarta hatten wir auch eine Versammlung wie etwa hier, bis die Regierung eingriff. Und dann kam dieser Regierungsbeamte herein und hat gesagt, aus, Schluss, Stopp, Sie haben kein Visum als Redner, Sie haben nur ein Touristenvisum. Habe ich gesagt, ich habe überhaupt kein Visum. Wieso haben Sie gar kein Visum? Ja, ich habe in Bonn nachgefragt und die haben gesagt, als Deutsche brauchen Sie kein Visum. Worauf der sagt, ja, da kann ich auch nichts machen. Und so konnten wir weitermachen. Später habe ich gemerkt, die hatten mir einen Sichtvermerk hineingestempelt, der galt als Touristenvisum. Aber das war so wackelig, man konnte es nicht lesen. Und so hatte ich mit gutem Gewissen und wirklich ahnungslos gesagt, ich habe überhaupt kein Visum. Und so konnte man dieses Seminar zu Ende führen, mitten in Jakarta, im Blick auf den Islam. Die Reise ging dann weiter, die Reise ging nach Hongkong. Was sollen wir in Hongkong tun? In Hongkong ist das Nadelöhr zu China. Und China ist ja ein Viertel der ganzen Welt, oder ein Fünftel. Jetzt 1.150.000.000 Einwohner. Nicht viele, aber immerhin 3% davon sind Moslems. Und wir sind schon öfters gefragt worden, ob wir nicht bereit wären, unsere Literatur auch in die Sprachen der Moslems von China übersetzen zu lassen. Um das zu studieren und zu prüfen, hatte ich dorthin zu reisen und kam mit den verantwortlichen Brüdern der Hauskreisgemeinden oder der anderen Gruppen zusammen. Und es wurden Wege gefunden, dass man zunächst die Literatur und die Sprache der chinesisch sprechenden Moslems übersetzt, der Hui, und später vielleicht auch der Uigers und der Kasachen und anderer. Aber wir wollen langsam vorwärts gehen. Dabei sind wir mit einem Phänomen in Berührung gekommen und das möchte ich Ihnen doch einfach weitergeben. Es gibt die offizielle Kirche, das ist die Three Self Church, also die ihre Prinzipien hat, dass sie alles selber macht und sich selbst versorgt und selbst verwaltet. Das ist eine gute Sache. Aber daneben gibt es noch die Hauskreisgemeinden. Vielleicht sind in der offiziellen Kirche, die registriert ist, 3, 4, 5 Millionen, vielleicht 7 Millionen Gläubige oder Christen drin, die nun mit einem anständigen Leben, mit Liebe, Freude, Liebe, Geduld, Hoffnung den Sozialismus aufbauen sollen und ermutigt werden, ihre Gaben einzubringen in den Sozialismus. Aber Mission ist unerwünscht und die Dogmatik ist auch nicht sehr im Mittelpunkt. Daneben gibt es aber diese Hauskreiskirchen und nach den Aussagen der Verantwortlichen gibt es heute mindestens 30 Millionen gläubige Christen in China. Andere sagten sicher 50 Millionen, ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist in der Mitte die Zahl mit 40 Millionen. Aber wenn das wahr wäre, dass es in China heute 40 Millionen gläubige Christen gibt, dann ist das eine Sensation. Entschuldigen Sie das Wort. Ich liebe es nicht, aber es ist trotzdem wahr. 1948 gab es in China 1 Million evangelische Christen, soweit man das als Mensch weiß und sagen kann. 1988 gibt es 40 Millionen. Das heißt, in 40 Jahren 40 Millionen. Das heißt, jedes Jahr 1 Million. Ja, die tun was. Oder Jesus tut was. Oder Jesus tut was durch die Gemeinden, durch die Gemeindeglieder. Die Idee, wissen Sie, wir sind so bescheiden geworden, die Idee, dass es jedes Jahr 1 Million Bekehrte gibt, die sich hineinziehen lassen in die Kraft Christi, die müssen wir erst wieder kriegen. Wir brauchen Herzerweiterung, Gehirnerweiterung, dass wir das aufnehmen in seiner ganzen Tragweite und dafür danken und das glauben und auch Jesus zutrauen, dass er das bei uns in Europa durchsetzen kann. Das ist das, was ich dort als Herausforderung gelernt habe. Ich bin so klein geworden in Hongkong. Von den Chinesen, die unter Druck und Verfolgung missionieren. Ja, und dann sagte er noch, die Leute sind dort arm. Habe ich gesagt, was heißt schon arm? Ja, nun nicht. Also Monatseinnahme ist etwa 50 D-Mark. 50 D-Mark im Monat. Und er sagte, könntet ihr nicht zwei Missionare dieser Untergrundgemeinden dort unterstützen, dass sie unter den Muslims in China, in Xi'an und in Lanzhou und Urumqi arbeiten? Ich sagte, ich weiß nicht, aber das müssen wir unserer Heimatgemeinde sagen. Ja, was würde denn das kosten? Er hat gesagt, zwei Missionare mit allen Reisekosten und Verpflegung und Haus und was alles dazugehört, das wären $100 im Monat. $100 im Monat, zwei Familien in China. Aber wir sind entsetzlich reich. Merken Sie es, wo wir stecken? Dort sind es zwei Familien, die um solch einen relativ geringen Betrag einen Dienst tun können unter Lebensgefahr. Und bei uns streitet man um ein paar Prozent Aufwertung oder Gehaltszulage und macht wer weiß welche Arbeitskampfmaßnahmen. Und dort geht es um was ganz anderes. Dein Reich komme, beten wir. Es kommt in China. Es kommt wirklich. Und wir müssen schnell wach werden und mitlaufen, wenn wir nicht den Anschluss verpassen wollen. Das wurde mir vollends in Korea klar. Sie entschuldigen, wenn ich von all diesen Ländern berichte, aber in Korea, da gibt es jetzt eine Olympiade und die Christen in Korea, die wollen was tun für Jesus. Und deshalb haben sie mich gebeten, ich soll ihnen ein Seminar halten für 100 Leute, die sich um die Moslems kümmern. Die Christen haben längst die Genehmigung bekommen, dass sie die gesamten Betreuungshäuser, wo die Sportler und die Schlachtenbummler leben, bekommen, sodass sie also die Gastgeber sind und die abholen vom Flugplatz, bis sie es wieder zurückbringen. Die wollen ihnen wirklich eine Nestwärme der Liebe Christi geben, dass sie etwas merken von dem, dass Jesus nicht bloß Predigt ist, sondern Fürsorge, Liebe, Güte, Freundlichkeit, und baten also nun um eine Anleitung, wie man mit Moslems redet. Nun, ich habe ziemlich schnell mitgekriegt, dass das eigentlich gar nicht der Hauptzweck war, der Reise, um deren Willen ich hin musste. Das haben wir auch gemacht, 3 Tage lang ein Seminar durchgeführt und das war gut. Aber dahinter war was ganz anderes. Dahinter habe ich plötzlich begriffen, in Korea gibt es eine große Gemeinde Jesu. Und das wurde mir am deutlichsten klar, als ich an einem Sonntag in eine presbyterianische Kirche eingeladen wurde. Wir kamen zu spät, weil verschiedene andere Dinge kamen. Die Kirche war zu. Wir konnten nur noch in den Keller. Und der Keller war eine Autogarage, so wie wo man da Autos abstellt, also bloß so Waschbeton und düster und dunkel, aber an jeder Säule hing ein Fernsehapparat, der Gottesdienst wurde durch Fernsehapparate übertragen. In dem Keller saßen 1500 Menschen, im Keller. Oben, als nachher der Gottesdienst aus war, strömte es und ich frage, ja, sag mal, wie viel kommen denn da raus? Ja, ich schätze etwa, sagte der verantwortlich, 2500. Und dann kamen aus Nebenräumen heraus. Er sagte, wie viele kommen denn bei euch zum Gottesdienst? Ja, der hat gesagt, zwischen 4.000 und 5.000 zu jedem Gottesdienst. Was sagte ich, was heißt zu jedem Gottesdienst? Ja, das reicht nicht. Wir haben 3-mal Gottesdienst und jedes Mal sind es zwischen 4.000 und 5.000. habe ich gesagt, ja, was müsst ihr für eine Gemeinde sein? Ach, hat er gesagt, was ist nichts Besonderes. Wir haben noch eine ganz andere, die haben jetzt neu gebaut, da gehen in einen Gottesdienst 10.000 rein. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Unsere Dome, das Ulmer Münster, das fast 3.000 bis 4.000 oder wenn man es vollpropft, 5.000. Wie wollt ihr 10.000 reinbringen in einen Raum? Hat er gesagt, die haben eben sowas gemacht wie ein Stadion und das leicht überdacht. Das hat solche Ränge beinahe wie hier in ihrem Zelthaus. Das ist eine Idee, muss bloß ein bisschen noch größer werden. Und ich glaube, da wird schon gebaut. Sehen Sie? Auf alle Fälle, die bauen nämlich auch, das Reich Gottes kommt wirklich in Korea und hier, sodass 10.000 zusammenkommen, zwei-, dreimal an einem Sonntag. Ich kann es wirklich bloß sagen, ich habe begriffen, wenn wir Europäer nicht Buße tun, dann baut Jesus sein Reich mit den Asiaten und mit den Afrikanern. Wenn wir nicht wirklich hinausgehen über unsere Gemeindegruppen hinein in das Leben, werden wir schuldig an denen, die verloren gehen. Die dort haben es begriffen und die sind in Bewegung. Und dann habe ich vor allem begriffen, dort gibt es so viele Leute, die in die Mission wollen, dass sie gar nicht wissen, wo sie unterbringen wollen, können. Ich wurde mehrere Male gefragt, was sollen wir tun, wie sollen wir sie ausbilden, wie sollen wir sie schicken, wohin nicht schicken. 1200 Missionsaspiranten allein für die Welt des Islams stehen bereit. Und wir wären froh in Deutschland, wenn wir zwei, drei hätten, die wirklich bereit wären zu gehen. Und dort sind es 1200. Nun werden nicht alle gehen, aber so viele haben einen Stachel im Gewissen, dass Jesus sie ruft und wollen diesem Ruf nachgehen. Das hat mich tief beeindruckt. Wir haben die ganze Zeit nur miteinander gebetet und geredet und diskutiert, wo man am besten Dienste für Jesus tun kann von Korea aus. Jetzt drucken wir unsere Bücher in Korea. Und die verschicken es von Korea aus nach Nigeria, nach Indien, nach Bangladesch oder in diese Länder, weil dort einfach ein Zug ist, ein Druck, eine Bewegung. Und dort steht was dahinter. Viel Gebet und viel Glaube. Aber ich möchte noch einmal in die nähere Umgebung kommen. Ich wurde gebeten, auch über Israel und über den Nahen Osten einiges zu sagen, denn wir als Karmelmission kommen vom Berg Karmel, sind ja von dort vertrieben worden 1948 und waren dann im Libanon viele Jahre tätig, bis wir von dort auch vertrieben worden sind und zieht es immer wieder zurück in den Nahen Osten. So haben wir auf dem Karmel in jedem Jahr Freizeiten mit arabischen Christen und Konvertiten aus dem Islam, um sie zuzurüsten, unter den Moslems in Israel zu arbeiten. Sie wissen ja, in Israel leben 5,5 Millionen Menschen, einschließlich der besetzten Gebiete. 3,5 Millionen sind Juden und 2 Millionen sind Araber, fast alle Moslems. Deshalb ist die Möglichkeit der Mission unter den Moslems in Israel relativ leicht, denn die Israelis haben längst begriffen, wenn die Araber das Wort Christi annehmen würden, liebe deine Feinde, dann hätten sie ja Ruhe im Land. Deshalb dürfen wir unter den Arabern missionieren. Nicht? Das ist also die Chance, an 2 Millionen Moslems heranzukommen, ohne von einer Regierung gehindert zu werden, gerade in Israel. Nun, Jesus schenkt es und wir sind in direktem Kontakt mit weit über 10.000 arabisch sprechenden Menschen in Israel und dürfen sehen, wie der Hunger nach dem Wort Gottes gerade in diesen unruhigen Zeiten wächst, denn nicht alle sind Terroristen, sondern sehr viele schämen sich über das, was dort geschieht, im Gegensatz zu der Demonstration in Stuttgart, sodass wir nicht genügend Material zu den Arabern nach Israel schicken können. Bei den Freizeiten sind wir auch immer wieder in Kontakt mit den verantwortlichen Leuten der judenchristlichen Gemeinde, weil die gläubigen Araber und die gläubigen Juden eng zusammenarbeiten und eine echte Zusammenarbeit im Namen Christi möglich ist, auch in Israel. Und so ist der Verantwortliche der OM gekommen und hat uns berichtet über die Entwicklung der Gemeinde Christi in Israel unter den Juden. Wir selber haben keine Arbeit unter den Juden, weil wir spezialisiert sind auf Moslems und auf Arabisch. Aber das war interessant, was er mir sagte, und das wollte ich Ihnen weitergeben. Er sagte, 1948 lebten in Israel nur noch 20 Judenchristen, Juden, die bewusste Christen waren. 1968 waren es bereits 200, die sich in den verschiedenen Gruppen zusammenfanden. Und heute, 1988, sind es mindestens 2000, wenn nicht 3000, die in 30 verschiedenen Gruppen und Gemeinden zusammenkommen. Und nun hat der Mensch mathematisch gedacht. Der hat gesagt, das heißt also, Jesus hat uns immer in 20 Jahren ums verzehnfacht. Wir waren 20, nach 20 Jahren wurden wir 200 und nach 20 Jahren wurden wir 2000. Folglich werden wir im Jahre 2080, wenn nicht Jesus vorher kommt, 20.000 sein. Das glauben wir, darum beten wir und das ist unsere Aufgabe. Ja, sehen Sie, da hat es mich wieder getroffen. Dieses, Sie entschuldigen das Wort, optimistische Missionsbild, das nicht im Pessimismus gefangen bleibt. Wir trauen das doch Jesus nicht mehr zu, dass er tatsächlich solche Einbrüche und Durchbrüche geben kann. Wir sagen, ach, die kümmern sich nicht und die haben kein Interesse und die wollen nicht und das sind 1000 Bremsen und Bindungen. Die kümmern sich eben da drüben nicht um die 1000 Bindungen, sondern die kümmern sich um Jesus und sagen, Jesus kann. Und wenn wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen, wird das Jesus durchführen und zum Durchbruch bringen. Und so sehe ich, dass der Leib Christi in Israel wächst. Worauf ich sagte, ja nun, also bisher waren es hauptsächlich Leute der OM, die die Missionsarbeit getan haben, aber die judenchristliche Gemeinde fängt jetzt auch an. Und er sagte, ja, wir gehen jetzt auch auf die Straße und wissen, dass wir etwa in Tel Aviv oder in anderen Zentren zusammengeschlagen werden, aber das müssen wir lernen, das gehört dazu. Das habe nicht ich gesagt, das hat er gesagt. Und wir bereiten alle, die bei uns mitarbeiten, darauf vor, dass sie schärfsten und energischsten Widerstand bekommen und dass sie sich, wie bei den Aposteln, das Gleiche gefallen lassen müssen. Aber das Reich muss kommen und das kommt nicht von alleine. Da muss jemand sein, der bereit ist, dafür zu leiden. Das die Judenchristen in Israel. Aber auch lassen Sie uns weitergehen nach Ägypten und von dort ein bisschen berichten. In Ägypten war es ein Pastor, der muss immer zum Geheimdienst, weil er ständig überwacht wird. In jedem Gottesdienst hat er 2, 3, 4 Leute, die seine Predigt mitschreiben und gucken, wer kommt. Und der sagte, jetzt hat mich der Geheimdienst immer gemolken, jetzt werde ich ihn auch mal melken. Und er hat ihnen gesagt, hier habe ich ein Buch, 600 Seiten, das Leben Christi, das möchte ich drucken. Wow, die sagten, drucke, kein Mensch verbietet dir es. Nein, hat er gesagt, so schlau bin ich auch. Jetzt drucke ich es und nachher muss ich es verbrennen, weil ihr nicht mit einig seid. Erst lest ihr es durch und dann gebt ihr mir den Stempel und dann werde ich drucken. Da haben die gesagt, wer kann 600 Seiten lesen, hat doch kein Mensch Zeit. Und haben gesagt, gib mal her. Da muss der Name raus, der klingt so ausländisch und da muss die Adresse raus. Stuttgart kann ja nicht eine Adresse in Ägypten sein. Da muss deine Adresse rein und dann haben sie ihnen einen Stempel gegeben. Und dann ging er zur größten Zeitung Ägyptens, zu Al-Ahram und sagte, hier habe ich ein Buch genehmigt zum Druck. Das könnte doch als das Buch der Woche von euch gedruckt werden und an den Zeitungsständen vertrieben werden. Da haben die gesagt, wenn die Wenn der Geheimdienst das genehmigt, können wir es so probieren. Wir haben zwar nicht viel Hoffnung, dass das Leben Christi ein zu kräftiger Titel ist, aber naja, wenn ihr es finanziert, siehe da, der offene Abend in Stuttgart hat das finanziert, dann könnten wir ja nun es einmal wagen. Und das Buch wurde gedruckt und wurde an die 600 Zeitungsstände aus Kioske ausgeliefert, von Aswan bis Alexandrin. Jeder Stand bekam 15 Bücher und das wurde am Samstag ausgeliefert und am Montag stand in der Zeitung, das Leben Christi kann gekauft werden um solchen, solchen Betrag. Am Montag war kein Buch mehr da, das war bereits am Sonntag ausverkauft. Das ging wie ein Lauffeuer durch. Das Leben Christi in Ägypten, in diesem fanatischen Land, kann gekauft werden, öffentlich. Das war weg. Das musste sofort nochmal nachgedruckt werden. Das wurde nochmal nachgedruckt. Wir wussten bloß nicht, was wir taten, weil wir in allen Büchern Wettbewerbe drin haben. Das sind Teile einer Bibelschule im Fernbriefkurssystem und da wird der Text aufgeschlüsselt und wer das machen will, der muss das zweimal, dreimal durcharbeiten und die Sachen dann beantworten. Der Mann hat jetzt 8 Sekretärinnen vollzeitlich anstellen müssen, weil 30.000 Menschen schreiben und das Leben Jesu studieren wollen. Verstehen Sie, was das heißt? Er bekommt monatlich zurzeit 7.000 bis 9.000 Briefe, waschkörbeweise, studieren die Menschen das Leben Christi. Und nun, wissen Sie, das geht natürlich weiter, die brauchen ja dann immer das nächste Buch oder eine Kassette oder sonst was. Das ist eine Sache geworden, wo wir sagen, Herr, wir danken dir, dass Öl nicht ausgeht und wir weitermachen können, dass dein Reich kommt, auch in Ägypten. Aber ich habe nun 3 Fragen, und wenn Sie mir erlauben, die Fragen zu stellen. Warum ist es bei uns nicht so? Ich habe mich gefragt, sind wir zu reich? Sind wir zu satt? Sind wir zu sehr im Wohlstand gefangen? Oder sind wir zu sehr sicherungsbedürftig? Ich glaube kaum, dass irgendeines von uns nicht versichert ist, sei es krankenversichert oder pensioniert versichert oder autoversichert oder pflichtversichert und freiwillig versichert. Wir sind alle versichert. In den Ländern dort gibt es keine Versicherung. Die sind alle nicht versichert. Die brauchen jemanden, der sie durchträgt. Die steigen nicht ins Auto, wenn sie nicht sagen, oh Herr, weil sie dem Karren nicht trauen und den Bremsen noch weniger. Nun ist dort auch kein TÜV natürlich, das muss man auch wissen in diesen Ländern, da kann man es verstehen und wir haben manches schon mitgemacht. Aber sind wir zu sicher und zu satt? Wer ist denn noch bereit, auf sein gesichertes Gehalt zu verzichten? Wer ist bereit zu gehen ohne Sicherung? Wie Jesus sagte, nehmt nichts mit. Und sehen Sie, unsere Ansprüche sind einfach viel zu hoch. Ich bekenne das, dass ich also manchmal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich in Indien oder in den anderen Ländern reise. In Indien sind es etwa 200 Millionen Menschen, die haben einen Monatsverdienst Kaufkraft von 18 D-Mark. 18 D-Mark, Kaufkraft. Genauso in Kathmandu oder in anderen Ländern. Wenn sie dann reich sind, dann kommt es mal auf 50 rauf. Oder 60 D-Mark Kaufkraft. Merken Sie, warum bei uns keine Mission läuft? Wir sind viel zu versichert, wir haben viel zu hohe Ansprüche ans Leben. Wir brauchen Jesus manchmal beinahe nicht mehr. Wir beten unser täglich Brot, gib uns heute und die Gefriertruhe ist voll. Das reicht schon einen Monat oder wer weiß ich wie lange. Oder das Bankkonto ist da und wir rechnen gar nicht mehr mit der direkten Hilfe Jesu. Ist das eine der Ursachen? Das ist eine Frage bitte. Warum wir nicht mehr in Bewegung sind, dass wir zu sehr beschäftigt sind mit unseren Reichtümern und unserem Wohlstand und man von einer neuen Armut spricht, so ein Nonsens, wenn wir gemessen an den anderen Ländern stinkreich sind. Bitte verstehen Sie mich recht, ich bin dankbar für alles, was uns der Herr schenkt und wir leben vom Segen der Väter. Aber wenn das zur Bremse würde in unserer Bewegung, dann müssen wir Buße tun. Das Zweite ist, ich habe es schon jetzt einmal anklingen lassen, wir sind in einem abendländischen Pessimismus gefangen, dass wir Jesus gar nicht mehr zutrauen, dass er handeln kann. In diesen Ländern, sei das jetzt Korea oder sei das Nigerien oder wo das ist, lerne ich einen christlichen Optimismus kennen. Bitte nicht mit Oberflächlichkeit zu verwechseln, die eigentlich nicht damit rechnen, dass Jesus was tut. Das ist selbstverständlich, dass Jesus was tut. Das braucht man gar nicht diskutieren. Die sich selbst nicht wundern, wenn Moslems kommen und sagen, euer Jesus lebt und er hat heilende Vollmacht, könntet ihr nicht beten für uns, dass uns Jesus heilt? Wohlgemerkt, es geht hier nicht um charismatische Bewegungen, sondern das kann jedem Christen begegnen. Und dann beten die für den Moslem und er kann gesund werden. Das wird nicht als Wunder bezeichnet, das wird als normal bezeichnet, weil Jesus lebt. Wir trauen Jesus einfach nicht mehr viel zu. Wir sprechen immer vom Rinnsal der Gnade, uns tropft. Ja, es gibt auch manchmal eine Überschwemmung, wie wir es jetzt bei der Schneeschmelze gesehen haben. Anscheinend nicht mehr bei uns im geistlichen Sinne, sondern in China oder in Afrika. Wo ist der Glaube? Dieses Wort im ersten Johannesbrief, dass unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht erst überwindet, ist doch eine Herausforderung, wenn Jesus nicht Strahlkraft durch uns hindurch entwickeln kann. Ich meine, jeder von uns ist eine dunkle Funzel in sich selber, da kommt nichts Rechtes raus, aber es geht darum, dass Jesus in uns die Strahlkraft ist und zur Wirkung kommen kann. Hinein in das Haus des Nachbarn oder wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, in den Stock drüber und den Stock drunter, da kann man doch beten. So wie es bei Blumhardt mal hieß, wo ein Kranker hingekommen ist, der aufschrieb, man kann in dem Hause nicht zur Ruhe kommen, hier wird viel zu viel gebetet, bis er seine Sünden bekannte. Glauben Sie doch an die Gebetskraft, die Sie haben, dass sie eine Wirkung hat. Sie müssen das bloß glauben, beten allein nichts, nichts. Man muss auch glauben, was man betet und dafür danken, dass der Herr jedes Gebet ernst nimmt und erhört. Sie haben viel mehr Vollmacht, als Sie wissen, im Namen Jesu Christi. Verwenden Sie doch diese Vollmacht. Die ist Ihnen gegeben, nicht weil Sie gut sind, sondern weil Jesus gut ist. Und so wünsche ich uns allen, dass wir Jesus einfach etwas zutrauen und dass er uns auch was zutraut, nicht dass wir es leisten, sondern dass er mit uns zusammen wirken kann. Da geht es nicht um Intelligenz und da geht es nicht um hohe Zeugnisse und da geht es nicht um gewaltige Fähigkeiten, sondern da geht es einfach um das Vertrauen, dass Jesus lebt und Jesus siegt, dass Jesus handelt heute. Ich war Jugendreferent, bevor ich in die Mission ging, in dem Bodenseegebiet unten. Und wir hatten kleine Gruppen und wir mussten immer wieder neue Mitarbeiter suchen, weil das Diaspora war und die alle zur Berufsausbildung weggingen. Und ich war damals noch so naiv, dass ich dachte, die Klügsten, die Stärksten, die mit dem besten Schwung, die sind die Jugendleiter für die geistlichen Jugendgruppen. Bis ich dann nach 30 Jahren wieder zurückkam und suchte, was ist übrig geblieben. Und siehe da, die Unterbelichteten, die Randsiedler, die man nicht so ernst genommen hatte, das waren die Träger der Gemeinde, die Mühseligen und Beladenen, die Kleinen und Verachteten, Die hatten mehr Vollmacht als die begabten, klugen, starken, schwungvollen und Führerpersönlichkeiten. Im Reich Gottes geht das anders zu. Da geht es nicht nach Ehre und Macht, sondern geht es um den Glauben in der Treue im Kleinen. Sie haben viel mehr Fähigkeiten, als sie wissen. Wenn sie bloß Jesus zum Zuge kommen lassen in ihrem Haus, in ihrer Familie, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Wohnung, in ihrer Gemeinde, nicht nachlassen. Ich lasse dich nicht, du segnest sie denn. So müssen wir beten lernen. Dieses kämpferische Beten mit Jesus, nicht, dass er uns segnet, er hat uns ja schon gesegnet, als er uns gerettet hat, dass er endlich die anderen segnet, dass dieses drängende Beten und Glauben für die anderen, das ist mir also als Botschaft sehr unter die Nägel gegangen. Dann das nächste und letzte ist, vielleicht haben wir eine theologisch viel zu differenzierte Verkündigung, dass wir alles ganz genau wissen und verstehen und hinterfragen wollen, kritisch oder positiv, analytisch oder synthetisch oder wie man das sagen muss. Die Leute wissen gar nicht viel. Die Leute glauben noch an Himmel und Hölle. Wer glaubt von uns noch an eine Hölle? Die Leute glauben, dass es Sünder gibt und dass Leute gerettet werden. Die Leute glauben, dass es einen Teufel gibt und einen Jesus. Wenn wir überzeugt wären, dass unsere Nachbarn, die nicht an Jesus glauben, in die Hölle kommen, dann würden wir vielleicht ernster darüber nachdenken, dass wir verantwortlich für sie sind. Wir sollten wieder kindlicher das Wort nehmen, wie es steht. Und wir sollten uns bekennen als Sünder, die gerettet worden sind und allen falschen Stolz fallen lassen. So ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen, heißt das. Wir brauchen einen kindlichen, geistlichen Sinn, der das Wort des Herrn so nimmt, wie es steht und es weitersagen und dem Wort zutrauen, dass es durchbricht. Es geht nicht um theologische Saltos, sondern es geht um ein Bezeugen des geschriebenen Wortes. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen sein von dem, was ich heute tue, durch euch und um euch. Aber Zeugen müssen das auch bezeugen. Wenn man so hineinbohrt und das vergleicht mit Fernost und Afrika und uns, und dann auch noch etwas nachschaut, wo es Leben gab und wo es kein Leben gab, dann merkt man, Leben gibt's dort, wo Einzelne oder ganze Gruppen sich bewusst und völlig an Jesus ausgeliefert haben. Es geht um die Ganzhingabe. Ich bin überzeugt, dass sie alle sich Jesus übergeben haben, mehr oder weniger bewusst, sonst wären sie gar nicht da. Sie lieben Jesus, Gott sei Dank. Wie viel Prozent? 50, 80, 60, 30%ig? Oder haben sie sich restlos ausgeliefert? Bedingungslos. Es gibt eine Geschichte in Hesekiel. Dort wurde Hesekiel an einen Fluss geführt, der vom Thron des Lammes ausging. Und da ist er zuerst ein bisschen mit den Füßen in den Fluss hineingewadet, bis an die Knöchel. Dann ging er weiter bis an die Knie und dann bis an die Hüfte. Und dann wusste er, jetzt geht's um alles oder um nichts. Wenn ich jetzt noch weitergehe, dann gehe ich unter oder werde ich getragen. Und dann hat er es gewagt und ging ganz in den Fluss hinein. Und der Fluss hat ihn getragen als Fluss des Lebens. Und das ist die Frage, wagen wir das, dass wir uns Jesus ganz anvertrauen, nicht bloß an die Knöchel, nicht bloß an die Knie und nicht bloß bis zur Hüfte, sondern nichts als Jesus, gerade heute. Das ist die Frage. Das hängt aufs Engste damit zusammen, dass wir begreifen, je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr erscheinen wir als Sünder. Wenn ein Mensch weit weg ist von einer Straßenlampe dann weiß er nicht, ob er Schmutzflecken am Anzug hat oder nicht. Aber wenn er näher ins Licht kommt, dann wird alles deutlich. Und wenn er ein Mikroskop nimmt, dann sieht er selbst auf der weißen Weste noch Gebirge von Staub und Flecken. Das kann ich Ihnen sagen, derjenige, der nahe zu Jesus kommt, wird immer kleiner und erkennt sich immer deutlicher. Und das ist die Frage, ob wir wirklich Sünder sind, die vom Blut Jesu Christi leben und von seiner Gnade getragen werden. Und mit Krummacher sagen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wenn jemand stolz ist, an der Heiligkeit Gottes messen lassen. Dann begreifen wir das Wort von Jesus, der sagt, niemand ist gut. Niemand ist gut, nicht einer außer Gott. Und dann begreifen wir, wer wir sind. Und dann verstehen wir das Wort, wenn er sagte, ihr, die ihr böse seid und könnt euren Kindern guten Gabe geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Und da hat Jesus zwei Dinge gesagt, ihr, seid doch ehrlich und gebt es endlich zu, ihr seid wirklich in eurem Wesen nur böse. Aber der Heilige Geist wird euch gegeben, wenn ihr darum bittet. Und das ist der Geist der Güte. Wir müssen wieder durchbrechen zu diesem biblischen Verständnisbild, dass wir wirklich glauben, dass ich nichts als Zorn verdient habe und die Vollmacht der Gnade Christi deshalb zur vollen Auswirkung kommt. Alle haben gesündigt und alle mangeln der Herrlichkeit Gottes und alle sind ohne Verdienst gerecht geworden, nicht im Sinne der Allversöhnung, sondern im Sinne dessen, dass Christus die Sünde getragen hat und rechtfertigt den, der glaubt, was Jesus vollendet hat. Dass wir wieder hindurchbrechen zum vollen reformatorischen, pietistischen Verständnis der Botschaft und befreit werden zu einem geistlichen Leben, dass wir ausgezogen werden und Jesus anziehen, wie es in der Bibel steht, dass wir überkleidet werden mit dem ganzen Jesus. Wissen Sie, wir brauchen eine solche Grundbekehrung und eine solche ganze Wiedergeburt in unseren christlichen Gruppen und in uns selber, denn die Macht der antichristlichen Mächte wächst. Der Islam ist auf 900 Millionen Menschen angewachsen. Jedes Jahr werden 25 Millionen Muslims dazugeboren. Wohlgemerkt, nicht dazu missioniert. 25 Millionen Muslims dazu missioniert. Ja, wer geht denn und missioniert denn die? Vielleicht die von Korea, vielleicht die von Nigerien, wenn wir nicht gehen. Die Frage ist nicht, ob hier zwei, drei Spezialisten jetzt herauskommen. Die Frage ist, ob eine Missionsbewegung in unsere Gemeinden hineinkommt. Das hängt aufs Innerste zusammen mit dieser Grundbekehrung in unserem Leben, im Leben der Heiligen, damit wir wieder begreifen, wer wir sind und was Gott tut, damit seine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Das ist es, wenn wir darum beten, dein Reich komme heute in China und in Afrika und hier bei uns. Wir beten. Herr, wir loben dich und preisen dich von ganzem Herzen, weil du lebst. Du bist der König, du bist das Reich, aus dir kommt das Reich heraus. Wir haben nichts von uns, alles ist Gnade. Deshalb loben und preisen wir dich, weil wir bezeugen dürfen, dass dein Reich wirklich kommt, in der gesamten Welt, Gott sei Dank auch hier. Aber wir können uns nicht damit begnügen, dass wir gerettet sind. Herr, wir möchten viel mehr. Wir möchten, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn wir wissen, das ist dein Wille. Und wir bitten darum, dass dieser dein Wille geschehe heute. Und dass wir uns nicht aufhalten mit Vordergründigem, sondern dass wir in diese geistliche Politik deines Reiches hineingezogen werden und umgedreht werden von unseren finanziellen und familiärischen und schulischen Sorgen und wir dein Wort neu begreifen lernen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Gib uns diese innere Umkehr, dass wir umdenken lernen, so wie du denkst, dass dein Gedanke, dein Sinn in uns mächtig wird und wir dir nachfolgen, der du sagst, des Menschen Sohn ist gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Gib uns auch diesen Sinn, dass wir suchen und finden, wer verloren ist und die Kraft bekommen, ihnen das Evangelium zu sagen und vorzuleben. Herr, gib uns doch einen neuen Frühling in unsere geistlichen Gruppen und Gemeinden, damit das Leben nicht nur in der Natur durchbricht, sondern auch in uns und wir uns deiner missionarischen Macht nicht entziehen können. Herr, wir loben und preisen dich, weil dein Reich kommt. Lass es auch in uns und durch uns kommen. Amen. Ich wurde noch gebeten zu sagen, dass wir am Dienstag wieder auf eine größere Reise gehen. Und wer von Ihnen beten kann, möge doch mal dran denken. Wir sind einen Monat lang unterwegs, haben in 7 Länder zu gehen: Sudan, Ägypten, Jordanien, Zypern, Libanon, Beirut speziell, Syrien und die Türkei. Es gibt da einige Wege, die sind nicht ungefährlich, aber wir beten Jesu, geh voran. Speziell in der Türkei soll ich sagen, dass dieses Team, mit dem wir zusammenarbeiten, noch im Gefängnis ist, aber dass jetzt einer unserer Mitarbeiter, ein Türke, dorthin geflogen ist. Er hat zurücktelefoniert gestern, dass er an der Grenze unbehelligt durchgekommen ist und er jetzt versucht, mit den Gefangenen die Verbindung aufzunehmen, besonders die Frauen der Gefangenen besuchen will, dass sie etwas zum Essen und zum Kleiden haben und ihnen das Nötige bringt. Und wir wollen ihn dann treffen auf dieser Reise, um mit ihm die weiteren Schritte zu besprechen. So darf man mit unterwegs sein in der Sache Jesu. Alle, die gerne darüber mehr wissen wollen, dürfen sich gerne orientieren. Wir sind bereit, den Gebetsbrief Ihnen zur Verfügung zu stellen, dass Sie die Stationen kennen. Wir haben auch einige Bücher und andere Schriften draußen liegen, die Sie in diese ganze Fragen Mission in der Welt des Islams einführen können.